Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag International. Im Studio für Sie ist Markéta Kachlíková. Was bringen wir heute? Am Dienstag hat Kulturminister Otto Klempisch seinen Entwurf für ein neues Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Medien präsentiert. Was es enthält und nicht enthält, hören Sie in unserem ersten Beitrag. Der tschechische Außenminister Petr Matzinka war am Dienstag zu einem Arbeitsbesuch in Israel. Auch dazu hören Sie mehr im Tagesecho. Und unsere fünfteilige Serie über die schönsten historischen Bibliotheken in Tschechien geht heute zu Ende. In der fünften Folge kehren wir zurück nach Prag und besuchen das Clementinum. Bleiben Sie dran. Zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten. Tschechiens Staatspräsident Petr Pavel hat sich am Dienstag zur geplanten Rundfunkreform der Regierung geäußert. Am Rande seines Besuchs in Argentinien sagte das Staatsoberhaupt, wichtiger als die konkrete Form der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien sei die Garantie der politischen Unabhängigkeit. Aus diesem Blickwinkel müsse ein Gesetzesentwurf bewertet werden. Tschechiens Kulturminister Otto Klempisch hatte am Dienstagmittag die Rundfunkreform der Regierung vorgestellt. Sie sieht eine Abschaffung der Rundfunkgebühren vor. Der öffentlich-rechtliche tschechische Rundfunk und das tschechische Fernsehen sollen stattdessen direkt aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Durch die Regelung würden die beiden Medienhäuser starke Einnahmeverluste verzeichnen. Die Opposition sieht die Novelle deshalb als Liquidierung der öffentlich-rechtlichen Medien an. Kritik kam auch von den Intendanten von Rundfunk und Fernsehen sowie von deren Mitarbeitern. Das Kabinett in Prag wird die Treibstoffpreise in Tschechien ab Mai durch eine Regierungsverordnung deckeln können. Möglich macht dies ein Gesetz, das am Mittwoch im Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde. Es reagiert auf die Benzin- und Dieselpreise, die hierzulande infolge des Iran-Kriegs deutlich gestiegen sind. Die Novelle muss nun noch vom Senat verhandelt werden. Anschließend wird der Gesetzestext Staatspräsident Petr Pavel zur Unterschrift vorgelegt. Vertreter der Opposition kritisierten das Gesetz als sozialistisch und Rückkehr in die Planwirtschaft. Kritik gab es auch an der Verabschiedung der Novelle im Eilverfahren. Dafür hatte die Koalition zuvor den legislativen Notstand im Parlament ausgerufen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte besucht am Donnerstag Tschechien. Auf dem Programm steht ein Treffen mit Premier Andrej Babiš. Dieser teilte mit, man werde gemeinsam über Tschechiens Verpflichtungen in dem Verteidigungsbündnis und über die Armee sprechen. Die NATO nannte in ihrer Pressemitteilung keinen offiziellen Grund für den spontanen Besuch. An der Börse in Amsterdam werden seit Mittwochmorgen Aktien des tschechischen Rüstungskonzerns Colt CZ gehandelt. Kurz nach Öffnung der Börse bewegte sich der Preis für ein Wertpapier bei 41,40 €. Aktien von Colt CZ werden seit 2020 bereits an der Börse in Prag veräußert. Dort wird das Unternehmen auch weiterhin parallel gelistet sein. Der angemessene Mindestlohn für eine Vollzeitbeschäftigung in Tschechien lag im vergangenen Jahr bei umgerechnet rund 2.000 € brutto. Dies waren rund 100 € mehr als im Vorjahr. Die Berechnungen, über die Presseagentur CTK am Mittwoch informierte, stammen von der Plattform für den angemessenen Mindestlohn. Diese gibt den Wert jedes Jahr aus. Eingerechnet werden dabei etwa Ausgaben für Lebensmittel und Verkehr, Gesundheit, Internetzugang oder das Aufziehen eines Kindes. Wegen der hohen Wohnungspreise lag der angemessene monatliche Mindestlohn in Prag und Brünn 2025 laut den Experten erneut über dem Landesdurchschnitt. In den beiden größten tschechischen Städten hätten Arbeitnehmer umgerechnet mindestens 2.370 € erhalten sollen, rund 120 € mehr als im Vorjahr. Der Plattform zufolge erhielten 2,5 Millionen Menschen in Tschechien vergangenes Jahr weniger Geld, als angemessen gewesen wäre. Das Unternehmen BTS, das den Fernsehsender Barrandov betreibt, wird in dieser Woche Insolvenz anmelden. Die Umstrukturierungsmaßnahmen, die ein Gericht im Sommer 2024 zugelassen hatte, seien gescheitert. Dies teilte der Inhaber des Senders Jan Čermák mit. Als Grund nannte er einen Einbruch bei den Werbeeinnahmen und steigende Energiekosten. Čermák hatte den Sender vor 2 Jahren von Jaromír Soukup gekauft. Vor Beginn der Umstrukturierung lagen die Schulden bei umgerechnet rund 40 Millionen Euro. Die 3 Programme des Fernsehsenders Barrandov hatten im März eine durchschnittliche Einschaltquote von 1,9%. Zum Schluss das Wetter für Donnerstag, den 16. April. Es ist überwiegend bewölkt in Tschechien und vereinzelt gibt es Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 16 bis 20 Grad.
Das waren die Nachrichten mit Ferdinand Hauser und wir machen weiter mit dem Tagesecho. Die tschechische Regierung plant, die öffentlich-rechtlichen Medien künftig aus dem Staatshaushalt zu finanzieren. Die Gebühren für den Rundfunk und für das Fernsehen sollen also abgeschafft werden. Das entsprechende Gesetz wurde nun vorgestellt. Und es stößt auf harsche Kritik von den betroffenen Medien, von Wissenschaftlern und von der Opposition. Till Janzer weiß mehr.
Am Dienstag hat Kulturminister Otto Klempiersch seinen Entwurf für ein neues Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Medien in Tschechien präsentiert. Dadurch werde ein Versprechen aus dem Regierungsprogramm erfüllt, betonte der Ressortchef, nämlich die Abschaffung der Gebühren für den tschechischen Rundfunk und das tschechische Fernsehen. Stattdessen sollen beide Medienhäuser ab Jahresbeginn 2027 über den Staatshaushalt finanziert werden. Im Gesetzentwurf sind jeweils konkrete Summen vorgeschlagen. Im Fall des Fernsehens sind es jährlich umgerechnet 236 Millionen Euro und damit 15% weniger als durch die Gebühren in diesem Jahr. Für den Rundfunk sind es 85 Millionen Euro und über 16% weniger als derzeit. Diese Summen sollen aber regelmäßig reguliert werden, wie Klempiersch sagte.
Die Höhe des Beitrags wird jedes Jahr um die Höhe der Inflation angepasst, und zwar bezogen auf die durchschnittliche Teuerungsrate im jeweils vorvergangenen Jahr, die das tschechische Statistikamt veröffentlicht hat. Das gilt bis zu einem Höchstwert von 5%.
Das neue Gesetz fasst des Weiteren die 2 bestehenden Einzelgesetze zu beiden öffentlich-rechtlichen Medienhäusern zusammen und definiert ihre Aufgaben neu. Demnach sollen sie sich vorrangig auf die Berichterstattung konzentrieren, an zweiter Stelle auf Bildung und zuletzt auf Unterhaltung. Die Intendanten des Rundfunks und des Fernsehens zeigten sich schwer enttäuscht von dem Gesetzentwurf. Sie verwiesen auf ihre Treffen mit Klempiersch am vergangenen Freitag. Da sei ihnen vom Minister zugesichert worden, zunächst eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu bilden, in der die Vorlage besprochen würde. Und die Einschnitte in die Budgets bezeichneten beide als heftig. Rundfunkchef René Zavoral.
Natürlich werden wir mit dem Budget zurechtkommen müssen. Ich hoffe jedoch, dass sich über die Summe noch sprechen lässt, sollte es zu der angekündigten Änderung des Finanzierungsmodells kommen. Wenn dies aber nicht mehr möglich ist oder die Summe nicht noch erhöht wird, bedeutet das für den Rundfunk sicher grundlegende Kürzungen, und zwar bei den Regionalsendern. Zudem müssen wir uns dann über eine allgemeine Einschränkung unserer Produktion unterhalten.
Zavoral bezeichnete die Gesetzvorlage als mit heißer Nadel gestrickt. Dies sehen auch Medien- und Kommunikationswissenschaftler so. Josef Schlerka von der Prager Karls-Universität betonte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks, dass über das Finanzierungsmodell und den Sendeauftrag öffentlich-rechtlicher Medien zunächst eine breite gesellschaftliche Diskussion geführt werden sollte.
Der Staat, das Parlament oder das Volk darf die Anforderungen an diese Medien natürlich so formulieren, wie es nötig ist. Doch das sollte das Ergebnis einer Debatte sein. Daher wirkt die Vorlage bisher in erster Linie wie ein Gesetz über Kürzungen.
Schlerka verwies zudem darauf, dass das Gebührensystem in Tschechien gut funktioniere. Kulturminister Klempiersch begründet die Umstellung auf eine staatliche Finanzierung indes damit, dass der Gebühreneinzug veraltet sei. Er und weitere Regierungspolitiker haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder darauf verwiesen, dass in vielen anderen Ländern Europas ebenfalls die Gebühren gekippt worden seien. Die Medienwissenschaftlerin Marina Urbanikova von der Masaryk-Universität in Brünn sagt jedoch, dass die Erfahrung mit der Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen aus dem Staatshaushalt widersprüchlich sei. In Norwegen würde das Modell zwar funktionieren, andernorts sei der politische Druck auf die Medien hingegen gewachsen.
Das lässt sich nicht nur in Ungarn oder der Slowakei beobachten, sondern zum Beispiel auch in Spanien, Frankreich oder Estland. Außerdem gilt, je angespannter der Haushalt ist, desto stärker sind die öffentlich-rechtlichen Medien von der politischen Macht abhängig.
Rundfunkintendant Savoral verweist zudem auf das neue Medienfreiheitsgesetz der EU, das seit vergangenem Sommer in Kraft ist. Dort werden für die Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen drei Bedingungen formuliert. Sie soll angemessen, voraussehbar und stabil sein. Zum letzten Punkt sagt René Savoral, die Gesetzvorlage enthalte keine Garantien, dass die Höhe des Budgets nicht einfach wieder geändert werden könne. Dabei sei auch eine solche Absicherung von Kulturminister Klempisch versprochen worden. Oppositionspolitiker sprechen von einem Versuch der Regierung, die Öffentlich-Rechtlichen auf dem tschechischen Medienmarkt unter Druck zu setzen und sie gefügig zu machen. In diesem Sinn äußerten sich etwa der ehemalige Kulturminister Martin Baxa von den Bürgerdemokraten, der Top 09-Vorsitzende Matěj Ondřej Havel oder der Chef der Bürgermeisterpartei Stan Vít Rakušan. Sie kündigten Widerstand gegen die Pläne an. Dazu Rakušan.
Die Obstruktionen werden massiv sein. Wir werden alles daran setzen, dass dieses Gesetz, wenn möglich, gar nicht erst in Kraft tritt und dass das System der öffentlich-rechtlichen Medien nicht geändert wird.
Thiel Janzer hat berichtet. Der tschechische Außenminister Petr Matzinka war am Dienstag zu einem Arbeitsbesuch in Israel. Er traf dort mit führenden Regierungspolitikern zusammen und gedachte der Holocaust-Opfer. Näheres erfahren Sie nun von Daniela Honigmann.
Petr Matzinka war erst der zweite ausländische Politiker, der Israel besuchte, seit das Land Ende Februar gemeinsam mit den USA Angriffe auf den Iran gestartet hatte. Die derzeitigen Friedensgespräche zwischen den USA und Iran sind wenig erfolgreich, zudem gehen Israels Angriffe auf den Libanon weiter. Dies ist das Setting, in dem der tschechische Außenminister nach Israel reiste. Matzinka führt die Prager Politik der engen Beziehungen zu dem Nahostland fort und will diese während seiner Amtszeit vertiefen. Entsprechend bezeichnete er seinen Besuch am Dienstag als symbolisch. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu, gegen den ein internationaler Haftbefehl besteht, gab ebenfalls seiner Wertschätzung Ausdruck. Nachdem er Matzinka empfangen hatte, dankte Netanyahu Tschechien für die große Unterstützung. Der tschechische Diplomatiechef traf in Jerusalem außer Netanyahu auch Staatspräsident Yitzhak Herzog sowie seinen Amtskollegen Gideon Saar. Bei allen Verhandlungen ging es vorrangig um die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Schon vor seiner Abreise hatte Matzinka geäußert.
Es laufen Diskussionen über den Transfer von Spitzentechnologien aus Israel in unsere Unternehmen. Wir sprechen außerdem darüber, dass Tschechien für israelische Vertreter der Rüstungsbranche ein Eingangstor zu den europäischen Märkten sein könnte.
Dies wurde auf der Pressekonferenz konkretisiert, die Matzinka und Saar nach ihrer Beratung gaben. Israelische Unternehmen könnten ihre Produktion in Teilen nach Tschechien verlegen, kündigte der Gast an. Und gegenüber tschechischen Pressevertretern erläuterte er.
Es handelt sich um hochentwickelte Technologien der Rüstungsindustrie. Sie würden die tschechische Branche bereichern, was wiederum echte Steroide für unseren Export sein könnten.
Aber auch andersherum soll von der Kooperation profitiert werden. Denn Israel ist bekannt für seine Unterstützung einheimischer Start-ups und moderner Technologien. Gideon Saar informierte. Es würde unter anderem ein Programm gestartet, mit dem junge tschechische Technikunternehmer und Experten nach Israel gebracht werden, so Saar. Die beiden Außenminister unterzeichneten dafür eine Deklaration, die die Gründung einer gemeinsamen Kommission vorsieht. Saar schrieb später auf X, dass Tschechien einer der engsten Freunde Israels in der Welt sei und dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf ein neues Niveau angehoben worden seien. Mit seinem Amtskollegen beriet Petr Matzinka auch über die Lage im Gazastreifen. Es ging um die Erneuerung des völlig zerbombten Gebietes und über die dortigen humanitären Bedingungen. Matzinka hatte schon im Vorfeld seiner Reise betont, dass der Wiederaufbauplan von US-Präsident Donald Trump eine Hoffnung für diese Region darstelle.
Der Plan hat an sich die dortige humanitäre Lage zum Thema. Durch ihn hat der Gazastreifen jetzt wirklich die Chance, sich von einem der schmerzhaftesten und tragischsten Orte in einen der außergewöhnlichsten Plätze der Welt zu verwandeln.
Angesprochen wurde zwischen den beiden Ressortchefs außerdem noch die geplante Verlegung der tschechischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Die meisten Staaten haben ihre Vertretung in Tel Aviv, weil Jerusalem nicht als Hauptstadt Israels anerkannt wird. Matzinka räumte bei der Pressekonferenz ein, dass die Verlegungspläne eine komplexe Angelegenheit seien, die noch mehrere Jahre dauern könnte. Der Besuch des tschechischen Außenministers in Jerusalem fiel auf den Gedenktag Yom HaShoah, an dem in Israel an die Holocaust-Opfer und den jüdischen Widerstand gegen die Verfolgung vor und während des Zweiten Weltkriegs erinnert wird. Der allererste Programmpunkt am Dienstag war dann auch die Besichtigung der Gedenkstätte Yad Vashem. Die Welt müsse sich weiter an die 6 Millionen Juden erinnern, die zu Zeiten des Nationalsozialismus ermordet wurden, mahnte Matzinka und rief dazu auf, die Opfer nicht zu vergessen.
Soweit der Beitrag von Daniela Honigmann und soweit das Tagesecho. Sie hören weiter Radio Prag International, die Sendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. In unserem Programm geht es weiter. Zum Ende unserer fünfteiligen Serie über die schönsten historischen Bibliotheken in Tschechien kehren wir zurück nach Prag. Diesmal besuchen wir das Clementinum. Dort hat die Nationalbibliothek nicht nur ihren Sitz, sondern zeigt den Besuchern auch den wunderschönen Lesesaal, der seit der Barockzeit nicht mehr verändert wurde. Sehen können Sie ihn in unserem Video, das wie immer auf unserer Homepage zur Verfügung steht. Zu hören sind nun aber auch noch einige interessante Geschichten rund um die Bibliothek und das Clementinum an sich. In der letzten Folge von Tempel der Literatur, 5 historische Bibliotheken Tschechiens. Am Mikrofon ist Daniela Honigmann.
Es war Königin Maria Theresia, die veranlasste, dass die Bibliothek im Prager Clementinum für die Öffentlichkeit zugänglich wurde. Ihr Dekret von 1777 bestimmte erstmals eine Art Besucherordnung sowie die Öffnungszeiten. Seitdem konnten die Besucher all das Wissen nutzen, das die Jesuitenmönche mehr als 200 Jahre lang in dem Büchersaal gesammelt hatten. Tomáš Foltín, der Direktor der Tschechischen Nationalbibliothek, erläutert.
Die Geschichte des Clementinums ist eng verbunden mit dem Jesuitenorden. Er kam Mitte des 16. Jahrhunderts auf Einladung der Habsburger nach Böhmen, um hier den katholischen Glauben zu festigen. Die Jesuiten fanden in Prag noch nicht dieses schöne Areal vor, das bis heute steht. Vielmehr kamen sie in ein ehemaliges Dominikanerkloster, das infolge der Hussitenkriege stark beschädigt war.
Die noch verbleibenden Dominikanermönche wurden ausgesiedelt und die Jesuiten entwarfen einen systematischen und langwierigen Bebauungsplan. In der ersten Phase entstand das Kolleg einschließlich einer Schule und eine Bibliothek gehörte von Anfang an zu deren Ausstattung.
Die Legende besagt, dass die Jesuiten aus Rom nur ein einziges Buch mitbrachten und das war natürlich eine Bibel. Das ist allerdings nur die mündliche Überlieferung. Wahrscheinlich war der ursprüngliche Bestand eher größer und es gab mehr Bücher, denn aus Rom kamen immerhin 12 Brüder nach Prag.
Die Bibliothek nahm rasch Formen an. Schon 1622 übernahmen die Jesuiten die Verwaltung der Karls-Universität und die dortige Büchersammlung wurde ins Clementinum verlegt. Das stetig wachsende Areal am Moldauufer habe dann auch bei außergewöhnlichen historischen Ereignissen eine Rolle gespielt, betont Foltin.
Zu erwähnen sind dabei die Aktivitäten der hiesigen Studenten im Dreißigjährigen Krieg. Sie haben sich erheblich dafür eingesetzt, dass die Schweden nach ihrem Einmarsch in Prag nicht über die Karlsbrücke kamen. Diese wurde nämlich mit der Hilfe der Studenten blockiert. Die Schweden plünderten zwar die Adelspalais auf dem gegenüberliegenden Moldauufer, aber auf die Seite des Flusses, auf der sich das Clementinum befindet, gelangten sie nicht.
Die zweite wichtige Bauetappe fand Mitte des 17. Jahrhunderts statt. Damals sei das Clementinum zu jenem umfangreichen Komplex ausgeweitet worden, der heute noch besteht, berichtet Tomasz Foltin. Und das berühmte barocke Herz des Areals entstand dann in den 20er Jahren des 18. Jahrhunderts. Es umfasst die Spiegelkapelle, den astronomischen Turm und den repräsentativen Bibliothekssaal. Eröffnet wurde zu dieser Zeit auch ein mathematisches Museum. Dazu führt Foltin aus.
Dieses Museum war damals einzigartig, weil es nicht mehr im Sinne der Kunstkammern eingerichtet war, die wir aus den Filmen über Rudolf II. Kennen. Es handelte sich wirklich schon um ein wissenschaftliches Museum. Hier wurden wichtige Hilfsmittel für die Entwicklung der Wissenschaften zusammengetragen. Das waren unterschiedliche Instrumente oder etwa Globen, die die damaligen Kenntnisse über die Gestalt der Erde beschrieben. Es gab auch Uhren, denn zur wissenschaftlichen Arbeit gehörte auch das Messen der Uhrzeit.
Einige der Globen und Standuhren sind in der historischen Bibliothek heute noch zu sehen. Seit 1781 ist das Clementinum der Sitz der Nationalbibliothek. In den historischen Büchersaal kann heute bei Besichtigungstouren nur noch ein Blick vom Eingang aus geworfen werden. Der Direktor beschreibt den Umfang der gesamten Einrichtung.
In dem Barocksaal befinden sich heute knapp 24.000 Bücher. Dies ist nur ein Bruchteil dessen, was im Bestand der Nationalbibliothek insgesamt zu finden ist. Man kann wirklich sagen, dass unsere Sammlungen uferlos sind. Sie decken alle Bereiche des menschlichen Wissens ab, die verschiedensten Sprachen und alles, was man von einer Nationalbibliothek erwarten würde. Das heißt, wir pflegen unser nationales Kulturerbe, gestalten es heute mit und übergeben es den künftigen Generationen.
Im Clementinum und im Depositorium im Prager Stadtteil Hostivaj werden nicht nur Bücher gelagert, sondern auch Landkarten, Grafiken oder Handschriften. Darunter sind die wertvollsten Stücke des tschechischen Schrifterbes.
So wie das Clementinum an sich ein Kulturdenkmal ist, verwalten wir in ihm noch vier weitere geschützte Kulturgüter in schriftlicher Form. Neben dem berühmten Vyšehrader Kodex kümmern wir uns um die Fragmente der Dalimil-Chronik, die Velislaus-Bibel sowie das sogenannte Kunigunden-Passional. Alle vier Handschriften gehören zu den tschechischen Kulturdenkmälern.
Der Bestand der Nationalbibliothek wird permanent erweitert und das nicht nur um jede neue Publikation, die hierzulande auf dem Büchermarkt kommt. Es werden auch immer wieder historische Sammlungen von Klöstern oder Adelsfamilien übernommen. Und es gibt noch eine weitere wichtige Quelle.
Für weitere Ankäufe, vor allem von historischen Dokumenten, sind unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter sehr aktiv und verfolgen den Antiquitätenhandel auf der ganzen Welt. Sie halten Ausschau nach Dokumenten, die für das Archiv der Nationalbibliothek interessant sein könnten, sei es aus Sicht der Bohemistik oder auch zur Erweiterung der Sammlung an sich. Einer der letzten Fänge gelang in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium. Wir konnten nämlich im vergangenen Jahr in einem Antiquariat in Wien einige Handschriften des bedeutenden tschechischen Komponisten Antonín Dvořák erwerben.
Antonín Dvořák ist bei weitem nicht der einzige berühmte Künstler, dessen Originale im Bestand der tschechischen Nationalbibliothek aufbewahrt werden. Auch Bedřich Smetana gehört dazu oder aber Wolfgang Amadeus Mozart. Tomasz Foltin fährt fort.
Kaum jemand weiß, dass die erste Gedenksammlung für Mozart nicht in Österreich eingerichtet wurde. Das war nicht in Salzburg und auch nicht in Wien, sondern eben in Prag. Es ist das bekannte Mozarteum, das heute Bestandteil des musikalischen Fonds der Nationalbibliothek ist. Man kann sagen, dass gerade unsere Musiksammlungen sehr breit gefächert sind. Außer den Handschriften von Mozart und Drucken seiner Kompositionen beherbergen sie viele Werke aller Titanen der tschechischen Musik.
Diese würden immer wieder von Wissenschaftlern und Studenten eingesehen, ergänzt Voltin. Und beim Vergleich der Notenblätter, etwa von Dvořák und Smetana, würde auffallen, dass beide eine absolut gegensätzliche Art zu komponieren gehabt hätten, so der Experte. Handbeschriebene Papiere gehören zu den ältesten Stücken, die die Nationalbibliothek aufbewahrt. Das gilt weltweit für viele bedeutende Archive, Büchersammlungen und Museen. Umso wichtiger sei es, sich ihnen in besonderer Weise zu widmen, unterstreicht Voltin.
Es ist zu wenig darüber bekannt, welche konkreten Handschriftensammlungen sich in den einzelnen Institutionen befinden und welcher Zusammenhang zwischen ihnen besteht. Die Frage ist auch, wie man am besten mit ihnen umgeht und sie katalogisiert. Darum sind wir im Rahmen des europäischen Programms Horizon eine Partnerschaft mit anderen bedeutenden Einrichtungen eingegangen. Dazu gehören die Universitäten in Heidelberg, Cambridge oder Oxford. Wir versuchen, ein System zu finden, wie Papierhandschriften gelagert und ausgewertet werden können. Zudem wollen wir bei ihrer Lektüre zusammenarbeiten und weitere Kenntnisse über sie gewinnen.
Im Jahr 2027 wird die Tschechische Nationalbibliothek ihr 250-jähriges Bestehen feiern. Geplant ist etwa eine große Ausstellung, bei der unter anderem der Vyšehrader Kodex oder auch das Dekret von Maria Theresia gezeigt werden sollen. Viel Raum werde dabei auch jenen Zeitzeugen eingeräumt, die die Wendezeit von 1989 miterlebt hätten, kündigt Voltin an. Denn damals ist die Nationalbibliothek dem Direktor zufolge in eine offene, demokratische Einrichtung verwandelt worden. Und heute hätten auch die neuen Schriftmedien ihren Platz im Archiv.
Die Nationalbibliothek ist inzwischen eine hybride Institution, denn wir kümmern uns nicht nur um das gedruckte Kulturerbe und die Handschriften unserer Vorfahren, sondern auch um die aktuellen Inhalte, die in digitaler Form entstehen. Kaum jemand weiß wahrscheinlich, dass zu unseren Sammlungen ein Webarchiv gehört. Darin werden seit 2001 systematisch die Inhalte tschechischer Websites gesammelt, die auf CZ enden.
Dies sei eine unglaubliche Menge an weiteren Informationen über die moderne Zeit, die den künftigen Generationen an Forschern einst zur Verfügung stehen werde, sagt Tomáš Foltin.
Das war die fünfte und letzte Folge unserer Serie Tempel der Literatur, fünf historische Bibliotheken Tschechiens. Wir danken der Tschechischen Nationalbibliothek für die Möglichkeit, im Clementinum Filmaufnahmen zu machen. Diese haben wir, wie immer, in einem Video zusammengefasst, das Sie sich auf unserer Homepage deutsch.radio.cz anschauen können. Ebenso wie eine ganze Reihe schöner Fotos. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begleitet hat Sie diesmal Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks.